Willkommen bei Bates Calling, dem Podcast für die Mitarbeiter-Community der Lufthansa Group. Und für alle, die gerne Impulse querbeet durch das Leben bekommen, mit Schwerpunkten auf New Work, Leadership, Selbstentwicklung und Innovationen. Dazu laden wir Gäste ein, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit uns teilen, aus ihrem Job berichten, ihrer persönlichen Entwicklung oder einfach von ganz besonderen Momenten erzählen. Wir lieben die Vielfalt unserer Gesprächspartner und wir lernen ständig dazu und gehen immer mit einem kleinen Gedankensprung aus einer Podcast-Folge heraus. Und wenn es euch genauso geht, dann macht uns das super glücklich. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, liebe Dörte.
Hallo, liebe Ute.
Liebe Dörte, wir freuen uns heute ganz besonders, auch wenn wir uns ja immer freuen, aber wir freuen uns heute wirklich ganz besonders über einen Gast hier bei Bates Calling, die Caroline von Kretschmann, die uns wirklich verzaubern wird, denn wir haben sie natürlich schon hier und da woanders gehört. Sie ist viele unterwegs in der Republik. Sie ist Geschäftsführerin vom Europäischen Hof in Heidelberg und was sie alles zu erzählen hat zum Thema Führung, zum Thema Haltung, zum Thema Hospitality, zum Thema Wertekanon und so weiter. Das wollen wir heute ganz individuell, wir zwei, mit ihr diskutieren und aufnehmen. Und ich bin ganz gespannt, wohin uns das Gespräch führt.
Ja, ich freue mich auch sehr auf die Caroline von Kretschmann, denn ich habe sie bei Simone Menne im Die Macht ist weiblich gehört und bin auch sehr begeistert von dem, was sie schon alles bewegt hat und für mich wirklich auch definitiv ein Highlight, mit ihr jetzt die Stunde persönlich zu verbringen.
Oh yes. Gut, dann geht's jetzt hier zur Folge. Herzlich willkommen, liebe Frau von Kretschmann. Das ist so schön, dass Sie heute Zeit für uns haben, damit wir mit Ihnen über Hospitality und Leadership sprechen können. Herzlich willkommen bei Bates Calling.
Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, mit Ihnen heute darüber sprechen zu können.
Wundervoll. Wir wollen wie immer Sie erstmal vorstellen, jeder, der Sie noch nicht kennt. Sie sind seit 10 Jahren geschäftsführende Gesellschafterin des mehr als 155 Jahre alten Grand Hotels Europäischer Hof Heidelberg in bereits 4. Generation. Sie wurden 2022 als Hotelier des Jahres ausgezeichnet und von Ihrer Ausbildung her haben Sie ein BWL-Studium absolviert mit anschließender Promotion in St. Gallen, haben darauf noch eine Bankkauflehre, wenn ich das richtig recherchiert habe, draufgesattelt und waren als Unternehmensberaterin tätig.
Ja, das stimmt. Bis darauf, dass ich die Banklehre tatsächlich direkt nach dem Abitur gemacht habe und dann studiert habe.
Ah, okay. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht da direkt einhaken. Was hat Sie zu der Banklehre gebracht?
Ja, das ist eine gute Frage. Als ich mein Abitur machte, war gerade in entweder eine Industriekaufmanns- oder Frauenlehre zu machen oder Bankkaufmannslehre und dann zum Studium zu gehen. Und ich hatte das irgendwie ein bisschen als erweiterte Ausbildung gesehen nach dem Abitur und mir noch ein bisschen die Wege offen zu lassen. Und meine Eltern haben meinem Bruder und mir eben nahegelegt, erstmal was Eigenes zu machen und nicht direkt ins Hotel einzusteigen. Und deswegen haben wir beide eine Banklehre gemacht. Ich habe es auch nicht bereut. Also ich habe zumindest mal gelernt, wie es in Unternehmen so funktioniert. Und damit hatte ich ganz gute Voraussetzungen auch fürs Studium.
Ja, das glaube ich. Gute Sache. Bevor wir in unsere Themen einsteigen, interessiert uns mal ganz banal sozusagen, was treibt Sie denn gerade besonders um? Was vielleicht heute oder jetzt in den letzten Tagen, was beschäftigt Sie gerade besonders?
Ja, grundsätzlich haben wir ja in den letzten 2-3 Jahren eine unfassbare Dynamik nochmal erlebt. Es sind ja so unglaublich viele Dinge passiert. Und zugleich treibt mich aktuell tatsächlich am meisten um, dieser menschenverachtende Krieg in der Ukraine und jetzt nochmal zusätzlich dieser Krieg in Israel und überhaupt alle kriegerischen Herde im Moment gerade auf der Welt, finde ich schon sehr bedrückend und auch beängstigend, muss ich sagen. Und es ist für mich unfassbar, welches Leid da jetzt wieder entsteht und auch über Generationen hinweg ja wieder eine Traumatisierung erfolgt. Und dann hat man ja immer wieder dieses Resonanzgesetz und auch ein Leid geschieht und Hass entsteht, dann wieder über Rache, wieder es weitergeht. Und ich glaube, da wird im Moment gerade eine Dynamik auch wieder in Kraft gesetzt, die beängstigend ist.
Ja, ja.
Das teilen wir absolut. Und dann gleichzeitig ist man in so einem Umfeld, wie Sie es auch sind, mit schönem Ambiente, mit Menschen, die willkommen geheißen wollen. Und manchmal ist auch die Ambiguität dann einfach riesengroß, so aus dem Tagesgeschäft und dann dem, was Hotellerie und Gastlichkeit dann auch bieten kann, ne?
Absolut. Also in diesen Zeiten, in denen wir uns bewegen, ist, die ja durch unglaubliche Unsicherheit, unheimliche Komplexität, Dynamik gekennzeichnet ist, ist eine gewisse Ambiguitätskompetenz und Toleranz und Unsicherheitskompetenz essentiell, um überhaupt weitermachen zu können. Und das dann immer wieder in die Balance zu kriegen, trotz dieser schrecklichen Dinge, die in der Welt passieren oder auch vor Ort passieren, weiterhin der anderen Seite ein Luxushotel zu führen, ist nicht ganz einfach. Und wir müssen immer wieder schauen, wie wir diese Kohärenz bei uns selber herstellen, damit wir das auch leisten können. Das stimmt.
Ist das was, worüber Sie sich dann auseinandersetzen intern? Also wird das irgendwie adressiert oder wird das aufgefangen oder besprochen? Mhm.
Ja, wir haben ja bei uns hier im Europäischen Hof eine sehr spezielle Unternehmenskultur. Also wir bezeichnen die als empathische und werteorientierte Unternehmenskultur, die sehr stark auch auf Beziehungen basiert. Und wir bringen dann immer alles, was eben auch an Gefühlen hochkommt, in die Kommunikation und versuchen, damit umzugehen. Also das heißt nicht, dass wir, wenn beispielsweise Unsicherheit entsteht, wir das in Sicherheit verwandeln, sondern wir versuchen, trotz der Unsicherheit dann weiterzumachen und es irgendwie zu integrieren in unseren täglichen Ablauf. Und das seien, ob das jetzt Ängste sind, Unsicherheiten, Ärger, Wut. Und wir sind ja ein sehr diverses Unternehmen auch. Das heißt, 40% unserer Kolleginnen und Kollegen kommen aus anderen Kulturkreisen. Und da hat man es manchmal auch eben, dass wir jetzt ganz aktuell in dem Kriegsfall jetzt von Israel eben jemanden haben, der jüdischen Glaubens ist und jemanden haben, der einfach dem Islam folgt. Und wie balancieren wir auch dieses Spannungsfeld? Ja, das ist schon eine Herausforderung. Aber zu Ihrer Frage, ja, wir gehen ganz proaktiv damit um.
Ah ja, gut. Ich glaube, auch nur so kann es funktionieren, ne? Was hat Sie denn eigentlich damals motiviert, dann ins Familiengeschäft einzusteigen? Sie waren ja nun schon als Unternehmensberaterin erfolgreich, gehe ich mal davon aus. Wie kam es zu diesem Entschluss? Und hat Sie da die Familie gezogen oder haben Sie sich selbst dazu motiviert quasi?
Ja, also erstmal, wie ich es gerade schon sagte, hat mich gar nichts dazu bewogen, ins Familienunternehmen reinzugehen, aber auch auf Anraten meiner Eltern, die immer auch Respekt davor hatten, ob sie das Hotel halten können. Also wir sind eines der wenigen privat geführten Fünf-Sterne-Häuser, die es in Deutschland noch gibt, ohne kapitalstarken Investor im Hintergrund. Und wir sind zudem auch in einer Lage, die nicht prädestiniert ist, um ein Fünf-Sterne-Haus zu führen. Also wir sind in einer Kleinstadt mit 160.000 Einwohnern ohne Flughafen, was Sie nachvollziehen können, was schwierig ist für so ein Produkt. Wir haben nicht mal einen ICE-Anschluss, ohne Kongresszentrum bisher, ohne Einkaufsmöglichkeiten der großen Brands, zwar mit einer Kultur, mit dem Heidelberger Schloss, aber es sind keine Rahmenbedingungen, dass große Ketten sagen oder überhaupt Menschen sagen, da bauen wir jetzt ein Fünf-Sterne-Haus. Wir hatten es halt schon seit über damals 130 Jahren und deswegen haben meine Eltern gesagt, macht erstmal was Eigenes, das habe ich auch gerne gemacht. War da auch sehr glücklich und dann 15 Jahre in der Unternehmensberatung, davon 10 Jahre in einer eigenen auch, die ich damals mit einer Kollegin gegründet hatte. Und meine Eltern haben nie Druck gemacht und die haben auch nie gefragt, sondern die haben einfach sehr leidenschaftlich und mit viel unternehmerischem Mut dieses Unternehmen geführt. Und tatsächlich dann, als mein Vater 65 wurde, erinnere ich mich, kam dann doch nochmal die Frage, willst du nicht doch nochmal? Beziehungsweise die haben dann meine Lebensgefährtin und mich gefragt. Wir waren beide in Berlin und meine Lebensgefährtin ist ein sehr erfolgreicher Coach. Und da haben die uns gefragt, wollt ihr es nicht doch machen? Und wir haben uns das überlegt und haben dann nach reiflicher Überlegung und auch nicht ohne Schmerz Nein gesagt. Weil wir waren beide sehr glücklich auch in unseren Feldern. Wir waren sehr glücklich in Berlin. Ich persönlich hatte auch tatsächlich Respekt vor der Aufgabe. Ich wollte nicht die vierte Generation sein, die den Laden vor die Wand fährt, sage ich mal flapsig. Und dann haben meine Eltern das aber sehr gut aufgenommen und haben auch gesagt, Hauptsache, ihr seid glücklich, wir werden eine andere Lösung finden. Und nach einem Jahr habe ich gemerkt, dass mich diese Entscheidung nicht loslässt und dass ich nicht zufrieden mit ihr bin. Und tatsächlich ist es so, Nachfolger können das sehr gut nachvollziehen. Familienunternehmen üben einen unglaublichen Sog auf die Nachfolge aus. Unabhängig davon, ob die Eltern das wünschen oder nicht. Aber da gibt's eine enge Verbindung. Und ich habe gemerkt, ich muss mir dieses Unternehmen mal anschauen. Und dann bin ich zurück zu meinen Eltern und habe gesagt, ich mache es, ich möchte es mir doch mal anschauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache, ist 10%. Dann haben die gesagt, besser als nichts, komm vorbei. Und ich habe mich auf den Schlag in diese Branche verliebt, auf den Schlag in das Haus und auch in das Team. Und jetzt bin ich sehr glücklich in dem, was ich mache. Und ich glaube, es hat mich auch gereizt, die Verantwortung zu übernehmen für ein Haus, was meine Urgroßeltern mit großem Mut aufgebaut haben und meine Eltern damals über 55 Jahre auch oder 50 Jahre geführt hatten. Und da in die Verantwortung zu gehen, war für mich dann doch attraktiv. Und Gott sei Dank ist es gut ausgegangen.
Trotzdem ist auch dieses mit Familie zusammenarbeiten ja nochmal ein ganz anderes Miteinander als in allen anderen Konstellationen, die man jobmäßig haben kann. Ne? Also mit Konzernen ist es ja sogar gar nicht zu vergleichen. Aber auch dann noch in einem Familienunternehmen, ich sage jetzt einfach mal auch mit den Kenntnissen um die Stärken und Schwächen des anderen, aber auch mit dieser Herausforderung, es gut machen zu wollen, vielleicht auch nochmal extra das Gefühl zu haben, zu performen. Wie fühlt sich das an? Was könnten Sie unseren Zuhörern da mitgeben?
Ich habe ja auch auf Anraten meiner Lebensgefährtin nochmal eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach, noch während meiner Beratungszeit. Und in dieser Ausbildung habe ich auch einiges über Familienunternehmen gelernt. Da gibt es ja eine ganz eigene Theorie. Und die größte Herausforderung von Familienunternehmen ist, dass es eine Koevolution ist von drei ganz unterschiedlichen Systemen, nämlich von Familie, von Unternehmen und von Gesellschafterkreis. Und die Rollen und Verhaltenserwartungen an die Akteure in den unterschiedlichen Systemen sind sehr unterschiedlich und zum Teil auch wirklich paradox. Also das, was in dem einen System richtig ist, ist in dem anderen System falsch. Beispielsweise gilt in der Familie der Wert der Gleichheit, da ist die Währung Liebe, Kommunikation ist in der Regel direkt und in Unternehmen gilt der Wert der Ungleichheit, Geld ist der Treiber, Kommunikation ist manchmal auch nicht direkt. Und wenn Sie sozusagen in dem einen Feld etwas machen, was eigentlich falsch ist, nämlich beispielsweise nicht nach dem Wert der Gleichheit zu entscheiden, beispielsweise in der Nachfolge, ich mache alle meine Kinder gleich zum Nachfolger und der eine kriegt Produktion, der nächste Vertrieb und der nächste Marketing, sondern aus dem System des Unternehmens entscheiden, nämlich nach dem Wert der Ungleichheit, da geht es auch nach Leistung und Sie sich fragen, ja, wer von meinen drei Kindern ist überhaupt geeignet und dann nehme ich denjenigen, dann machen Sie in einer Rollenerwartung einen Foul, sage ich mal. Entweder als Vater oder Mutter oder als Vorgänger oder Nachfolger. Und diese Koevolution von diesen drei Systemen ist die größte Herausforderung, um in Familienunternehmen gut zusammenzuarbeiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie als Akteur, sei es als Vorgänger, Nachfolger, Schwester, Bruder, Vater, Mutter, Gesellschafter, immer wissen, welchen Hut Sie gerade aufhaben. Und das können Sie manchmal nicht, weil in der Hitze der Diskussion oder im laufenden Geschäft, dann verwechseln Sie manchmal die Rollen. Und dann müssen Sie oder sollten Sie in der Lage sein, immer wieder auf einer Metaebene drauf zu gucken und zu sagen, ah, okay, jetzt geht's eigentlich darum, dass wir als Vorgänger und Nachfolger uns miteinander auseinandersetzen und nicht als Mutter oder Tochter. Das macht es kompliziert in Familienunternehmen. Und zusätzlich natürlich die ganzen emotionalen Verstrickungen. Also das ist hochgradig komplex und zugleich ein großer Nährboden für Streit, für Konflikte, für Unstimmigkeiten und zugleich eine unglaubliche Reibungsressource, um Lösungen im Unternehmen voranzubringen und auch für persönliches Wachstum. Also es ist wirklich ein unfassbar spannendes Feld. Ich liebe Familienunternehmen und finde es auch wirklich spannend, wie die agieren. Aber man muss um die Komplexität wissen, um gut durchzukommen. Weil sonst scheitert es und dann ist es eben nicht nur ein Scheitern im Unternehmen, sondern meistens auch ein Scheitern in der Familie, was sehr tragisch sein kann. Was man ja an vielen Beispielen auch aus der Wirtschaft sehen kann, wie schlimm das dann ist.
Ja, und vielleicht sind manchmal Entscheidungen leichter zu treffen, als wenn man jetzt einen Konzernvorstand zusammenruft oder sich mit einem Aufsichtsrat auseinandersetzen muss. Aber andererseits mag es dann eben zu diesen emotionalen Verstrickungen kommen. Sie haben ja eine sehr bedeutende Entscheidung getroffen während der Corona-Krise, als Sie entschieden haben, wir behalten unsere Angestellten, da geht keiner, wir nehmen dafür einen Kredit auf. Und da wird's ja dann auch sehr existenziell, ne? Haben Sie um diese Entscheidung gerungen?
Nein, das war für uns von vornherein klar, aber wir sind wirklich ein sehr spezielles Unternehmen mit unserem europäischen Hof und mit unserer Kultur. Wir stellen den Mitarbeitenden, die wir bewusst Kolleginnen und Kollegen nennen, um auch darzustellen, dass wir auf Augenhöhe miteinander reden, vor den Gast und weit vor dem Unternehmen. Das heißt, wir würden nie eine Entscheidung, eine ökonomische Entscheidung treffen, die zulasten der Kolleginnen und Kollegen geht, die unser Ergebnis verbessert. Die Corona-Pandemie war nochmal was sehr Spezielles, weil es war wirklich eine existenzielle Bedrohung. Es war die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg für uns. Und Sie müssen sich das so vorstellen, wir hatten als Fünf-Sterne-Haus sind wir in einem Markt mit einer relativ schwachen Rendite und damit auch mit einer sehr angespannten Liquidität. Und bei uns im Haus ist es dann so, wir haben ungefähr 550.000 Euro Personalkosten pro Monat. Und wenn wir jetzt von einem Tag auf den anderen in den Lockdown gehen, dann und keinen Umsatz mehr machen, dann kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen. Also wir hatten ungefähr noch 3 Monate Liquidität auf dem Konto, als wir den Lockdown hatten. Und trotzdem haben wir nach Rücksprache mit meinen Eltern noch am selben Tag unsere Kolleginnen und Kollegen darüber informiert, dass wir eine Beschäftigungsgarantie aussprechen und lieber einen Kredit aufnehmen, den wir privat natürlich beleihen müssen, bevor wir einen dieser Kolleginnen und Kollegen entlassen. Das war eine ökonomische Gratwanderung. Wir haben den Kredit natürlich auch aufgenommen. Und zugleich hat es für unsere Kolleginnen und Kollegen ein ganz wichtiges Signal gesetzt, nämlich ihr könnt uns vertrauen, wie immer schon. Wir sind für euch da. Wir lassen euch nicht im Stich. Und das hat ganz viel Erleichterung gebracht auf einer psychologischen Ebene. Also die Kolleginnen und Kollegen waren danach wirklich unglaublich erleichtert. Ich habe Begleitungen, also Begegnungen auch gehabt bei uns im Büro. Da kamen 2 Tage später Väter von Kolleginnen zu mir und Kollegen, die mit Tränen in den Augen dastanden und gesagt, wir sind unfassbar dankbar, dass sie unsere Tochter übernommen haben, obwohl Ach sie Gott. In der Probezeit ist.
Wahnsinn.
Wir sind unglaublich dankbar, dass sie zu unseren Kindern stehen und das werden wir ihnen nie vergessen. Und da entwickelt sich natürlich dann ein unglaubliches Band auch nochmal zusätzlich, natürlich. Was sowieso schon da ist. Aber man kann das nicht pauschalieren. Also ich habe ganz viele Hotelkollegen, sage ich jetzt mal, in anderen Hotels, die knallhart sofort 30% der Belegschaft freigesetzt haben. Und Sie wissen es, glaube ich, selber bei sich im Konzern, was es bedeutet, in so einer Situation auf die Kosten zu gucken. Natürlich sind die Rahmenbedingungen anders in einem börsennotierten Unternehmen. Da sind Sie stark auch den Eigentümern verpflichtet und den Aktionären. Aber das hat natürlich Konsequenzen. Und die Unternehmen bei uns hier in Heidelberg, die ihre Belegschaften sehr stark reduziert haben, die haben es immer noch nicht geschafft, die hier an Bord zu bekommen. Und das Vertrauen in diese Unternehmen ist auch sehr stark zurückgegangen. Also es hat extrem gelitten. Und das war für uns keine tatsächliche Entscheidung. Entscheidungen sind ja nur dann Entscheidungen, wenn Sie sich fragen, soll ich jetzt Weg A oder B gehen? Für uns war ganz klar, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen, die erweiterter Teil unserer Familie sind, bei uns behalten und uns um die kümmern. Aber es hätte natürlich auch total schief gehen können, das muss man auch sagen. Also wir wussten nicht, dass es klappt. Und zugleich war es absolut die richtige Entscheidung.
Und wir alle wussten auch nicht, dass jetzt nach der Krise auch der Arbeitsmarkt gerade im Dienstleistungsbereich sich so stark verändern würde und dass es auch so viel schwieriger meines Erachtens geworden ist, auch neue Kollegen zu finden, weil so viele andere Möglichkeiten da sind, weil sich der Markt komplett neu strukturiert hat. Das hat man damals ja noch gar nicht wissen können zu dem Zeitpunkt, aber ist sicherlich jetzt auch ein ganz entscheidender Faktor, um zum einen wirklich das Unternehmen zusammenzuhalten und auch der Marke, und da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf, treu zu bleiben, aber andererseits eben auch einen Unterschied zu machen mit Menschen, die wissen, was sie tun und eben nicht jetzt nochmal neu schulen zu müssen, suchen zu müssen. Und wir leiden ja auch manchmal dran, dass wir noch nicht genug Kollegen an Bord haben, da jetzt wieder neu aufzubauen. Das hatten Sie ja eben auch gesagt.
Absolut, absolut. Und es ist aber wirklich sehr speziell bei uns, dass wir eben die Ökonomie so sekundär betrachten. Also wir verfolgen bei uns im Unternehmen einen höheren Sinn, der weit über das Ökonomische hinausgeht. Und das leben wir dann auch hier bei uns im Unternehmen mit allen Konsequenzen. Wobei ich sagen muss, dieser höhere Sinn, der bei uns in der Mission sich darstellt, dass wir einen Ort schaffen wollen, an dem Menschen glückliche Momente haben, was bei uns mit den Kolleginnen und Kollegen beginnt. Dieser Sinn ist zwar nicht ökonomisch, aber trotzdem hat er ökonomische Auswirkungen interessanterweise. Und er ist überhaupt nicht transaktional. Also wir machen nicht etwas für unsere Kolleginnen und Kollegen, damit die dann nett sind zu unseren Gästen, was sie sind, und dass sie dann häufiger zu uns kommen und uns mehr Umsatz bringen, sondern es ist wirklich unsere tiefe Überzeugung, dass wir einfach Gutes tun wollen für unsere Kolleginnen und Kollegen. Aber es ist dann tatsächlich so, dass wir dadurch nicht nur tolle Teammitglieder anziehen, sondern auch ganz viele Gäste, weil die sagen, ich möchte es mal erleben. Wie ist denn das an einem Ort, der so anders tickt, der die Ökonomie nicht an erste Stelle steht, der nicht sagt, es geht um Gewinnoptimierung, sondern es geht um Optimierung des Sinns, der Vertrautheit, der Herzlichkeit, der Verbundenheit, der Seele, wenn man es mal auf so einer Ebene betrachtet. Und da ist dann wieder eine Balance zwischen Ökonomie und Menschlichkeit, wenn man es so ausdrücken will. Oder ja, einfach einem zugewandten Dasein und einem enkelfähigen Verhalten, wie wir es immer nennen. Also Familienunternehmer sagen ja von sich, sie sind enkelfähig. In dem Sinne, dass sie sehr langfristig denken, dass sie alle Interessen im Blick haben. Nicht nur die der Kunden, sondern auch insbesondere die der Kolleginnen und Kollegen, die der Gesellschaft, die der Stadt, die der Umwelt. Also es sind alle relevanten Aspekte, die man berücksichtigen muss, eben auch im Blick hat und nicht nur und nicht primär das Ökonomische.
Der daraus resultierende Erfolg gibt Ihnen ja recht. Wir müssen uns natürlich bei einer Aktiengesellschaft dann immer wieder trotzdem damit auseinandersetzen, dass dann gesagt wird, ja, aber dann beweist das doch jetzt mal. Also es dreht sich am Ende dann doch wieder um Zahlen. Und das macht es nicht leichter, ne? Da ein Umdenken zu bewirken. Aber vermutlich müssen Sie sich ja vielleicht doch mit sowas wie Strategie, KPIs, Datenanalysen beschäftigen. Und wie weit kann denn das dann überhaupt gehen? Also wie muss man sich das vorstellen bei Ihnen?
Also ich stimme Ihnen absolut zu. Wir haben in Teilen natürlich als Familienunternehmen und auch als kleines Familienunternehmen, es gibt ja auch riesige Familienunternehmen, die auch 30.000, 40.000 Mitarbeitende bei sich haben, ist es natürlich einfacher, solche Entscheidungen zu treffen, die, und da haben Sie auch vorhin schon einen Punkt angesprochen, bei uns natürlich sehr schnell getroffen werden können. Das ist ein Vorteil von Familienunternehmen, dass man einfach sagt, so, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt und dann wird sofort umgesetzt. Also wir müssen uns nicht lange rückkoppeln und in irgendwelche Gremien gehen, sondern das wird dann einfach gemacht. Aber es ist bestimmt einfacher für uns, sowas zu machen, als für eine Aktiengesellschaft oder für ein international tätiges Konzernunternehmen. Zugleich sind auch KPIs, ist auch eine Strategie für uns wichtig. Ich würde noch eins höher gehen. Ich würde sagen, auch Aktiengesellschaften oder Konzerngesellschaften, globale, sollten eine Vision und eine Mission haben. Das ist ganz essentiell, glaube ich, um als Leitplanke zu dienen. Also Mission jetzt mal verstanden als der Purpose, also der Brand Purpose. Und also die Frage nach dem Warum muss beantwortet werden. Und die wird, was ist unsere Existenzberechtigung als Unternehmen, das es uns gibt? Das brauchen wir als Familienunternehmen genauso wie AGs oder Börsen oder börsennotierte globale Konzerne. Und dann braucht es meiner Ansicht nach eben eine Vision als Leitstern. Wo wollen wir in 5 bis 10 Jahren sein? Weil ohne Ziel stimmt jede Richtung. Wenn Sie die nicht haben, ist alles möglich und auch nichts. Und darunter kommt dann die von Ihnen angesprochene Strategie, die dann sagt, wie kommen wir vom Status quo eben zu dieser Vision? Was sind die konkreten Maßnahmen? Das haben wir auch. Und das Ganze wird dann unterlegt mit KPIs. Und das brauchen wir als Familienunternehmen genauso wie die großen Konzerne. Und das haben wir auch. Also das heißt, eine besondere Herzlichkeit oder eine besonders enkelfähiges Handeln heißt nicht, es gibt keine effizienten Strukturen und keine klare strategische Führung und kein Controlling.
An der Stelle würde ich noch mal gerne anknüpfen, weil in dem Modell oder in dem Gedanken von Strategie ist ja Marke und Markenstrategie eins der Kernthemen. Und wir haben ja vorhin schon über Werte und Führung gesprochen. Haben Sie konkrete Markenwerte für sich definiert? Und welche konkreten Leadership-Werte haben Sie sich dann auf die Fahne geschrieben? Ein bisschen was haben wir davon schon gespürt jetzt in dem Gespräch. Aber so eine Ableitung bin ich jetzt einfach nochmal neugierig. welche wirklich die Worte auch sind, die sie dafür gefunden haben, um es erklären zu können, um es auch greifbar zu machen. Also vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen mitnehmen, was Werte, Leadership Principles, Markenausrichtung bei Ihnen im Detail heißt.
Also die Markenausrichtung ist bei uns quasi in unserer Vision formuliert. Wir haben formuliert, wir wollen das herzlichste 5-Sterne-Stadthotel Deutschlands werden. 5 Sterne bedeutet ja schon, dass wir im Luxussegment tätig sind. Es gibt ein ganz klares Signal in den Markt, in welchem Segment wir aktiv sind. Und das Herzlichste spielt schon auf unsere Werte an. Also wir haben bewusst nicht gesagt, wir wollen das Profitabelste werden, das Größte, das mit der größten Reichweite, mit den meisten Zimmern, sondern das Herzlichste. Und diese Vision ist sozusagen die leitende Energie für all unser Tun im Unternehmen. Und das widerspiegelt sich auch in unserer Führungs- und Unternehmensphilosophie. Also unsere Unternehmensphilosophie basiert auf Kernwerten. Und das ist beispielsweise der erste Satz bei uns in der Philosophie heißt, wir vertrauen unseren Mitarbeitenden und schaffen Rahmenbedingungen, dass diese ihr Potenzial vollständig entfalten können. Also Stichwort Vertrauenskultur. Wir fokussieren auf den Wert des Hebens der kollektiven Intelligenz. Also wir denken, fühlen und handeln gemeinsam und mobilisieren damit eine Kraftwelle der Gestaltung, dieselbe Energieausrichtung hat. Wir haben den Wert Diversität bei uns ganz klar auch formuliert in unserer Unternehmensphilosophie und zwar in allen Aspekten. Wir sind ein Unternehmen, das hat 60% Frauen, 40% Männer. Übrigens 62% Frauen in der Führung. Was auch toll ist.
Toll.
Wir haben 35% oder 40% internationale Kulturen, hatte ich schon gesagt. Wir haben alle Altersgruppen abgedeckt, vom 17-Jährigen bis zum 85-Jährigen und zwar voll aktiv drin. Eine sehr gute Verteilung zwischen den Generationen. Wir haben unterschiedliche Religionen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil wir, und das ist, glaube ich, sowieso jetzt jedem ja klar, dass Diversität einfach wirklich ein krasser Erfolgsfaktor ist im Markt und für den Unternehmenserfolg. Und dann haben wir verschiedene Werte da abgebildet, also was ganz viele ja haben. Wir sind großzügig, wir sind integer, wir sind fair, wir sind verantwortungsvoll, wir sind zugewandt. Und diese Worte stehen aber in unserer Philosophie, aber ich sage immer, diese Worte sind eigentlich semantische Höfe. Sie sind nichts wert, wenn sie nicht jeden Tag gelebt werden, vorgelebt
Absolut.
Werden, insbesondere
Absolut.
Von der Führung. Und wenn Sie mich fragen würden, was da ist jeder Wert wichtig, aber für uns in der Führung ist ganz wichtig, dass wir integer sind. Und damit verbinde ich auch eine Fairness, eine Vertrauensbasis, also ein bisschen so der Ansatz des ehrbaren Kaufmanns oder der ehrbaren Kauffrau. Also dass man wirklich einem moralischen Handeln sich verpflichtet hat. Und das ziehen wir bei uns knallhart durch. Also man könnte es auch anders bezeichnen wie, man muss sauber bleiben, in Anführungszeichen, und zwar in jeder Art und Weise. Und darauf sind wir sehr stolz. Und wir kriegen immer mal wieder auch Situationen, auch von Gästen, von Kooperationspartnern, von anderen Institutionen, die irgendwas mit uns machen wollen. Und dann sagen wir einfach, das können wir gar nicht machen. Das ist einfach, das widerspricht unserem moralischen Gerechtigkeitssinn oder überhaupt, dass man sagt, man bleibt sauber. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das dann abzugrenzen, weil das man dann ja bei dem Gegenüber auch ein Schamgefühl auslöst, ja, wenn der einem überhaupt sowas vorschlägt. Aber da sind wir ganz klar. Wir sind immer korrekt und eben integer, dass Menschen sich auch auf uns verlassen können. Das ist ein ganz wichtiger Wert. Und dann ist uns die Empathie wichtig, dass wir das Gegenüber, dass wir uns versuchen reinzufühlen in das Gegenüber, die Motive verstehen zu wollen. Wir wissen, dass es die eigentliche Wahrheit gar nicht gibt, sondern jeder sieht ja die Welt aus seiner Brille, aus seinem Gewordensein, mit seinen Erfahrungen. Und da gibt es eben kein richtig oder falsch. Und deswegen muss man dann immer wieder auch in den Diskurs eintreten. Und ja, das sind so, und Vertrauen, ganz wichtig. Also Vertrauen ist die Grundlage, das Fundament von Beziehungen und ein Unternehmen ist ja ein soziales Gefüge, mit dem Menschen zusammenkommen und zusammenzuarbeiten und Führung ist Beziehungsgestaltung. Und wenn wir diese Unternehmensphilosophie, und dann komme ich jetzt zum Letzten, was Sie angesprochen haben, in unsere Führungsphilosophie zu übertragen, ist unsere Führungsphilosophie der Ansatz der dienenden Führung. Das heißt, wir sind in der Führung dafür verantwortlich, dass es unseren Kolleginnen und Kollegen bei uns gut geht. Und das nehmen wir sehr ernst. Und manche haben ja ein Problem mit dienen, mit dem Wort schon an sich. Wir sind in einer Branche, in der wir dienen. Und wir selber sagen in der Führung, dass wir dienen. Und zwar würdig und mit Empathie. Und ich glaube zutiefst, auch in der aktuellen Zeit, war früher schon auch so, aber jetzt noch viel mehr, indem wir in einer Welt des Arbeitnehmermarktes sind, in einer Welt der Aufmerksamkeitsökonomie, in einer Welt der Dynamik, dass wir eben nicht mehr das Ego des Führenden in den Vordergrund rücken können, sondern die Bedürfnisse und die Wünsche der Geführten. Ja? Und deswegen ist unsere Grundsatzhaltung ist, wie schaffen wir es in der Führung, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen wachsen können. Und zwar größer werden, idealerweise, als wir selber es sind. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Und wir nehmen uns da wirklich in der Führung sehr zurück. Nicht wichtig, sondern hauptsächlich unser Team wichtig. Und das spürt das Team und das spüren die einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Und da gibt es wirklich auch immer wieder ganz berührende Momente, dass Menschen gar nicht glauben, dass man ihnen wirklich so viel Gutes will und dass man ihnen auch Gutes will, unabhängig davon vom Unternehmen. Also wir haben beispielsweise auch einen Auszubildenden in der Küche, der so herausragend gut ist, dass wir dem jetzt kein Angebot machen, um bei uns zu bleiben, obwohl der bei uns bleiben will. Aber wir wissen, dass der woanders hin muss nochmal, um sein Potenzial wirklich zu leben. Das heißt, wir schaden uns eigentlich, weil Sie können sich vorstellen, Köche sind das neue Gold in der Hospitality-Industrie. Ja? Ja, jeder möchte einen Koch haben. Ja, und klar. Wenn Sie einen haben, der ein Spitzenkoch ist und den nehmen Sie nicht, weil Sie sagen, den werfen wir jetzt liebevoll aus unserem Nest, damit er noch größer werden kann, weil wir es gar nicht schaffen, dass der bei uns sein ganzes Potenzial hebt, dann braucht es erstmal einen Moment bei ihm und dann kapiert er, wie verbunden wir mit ihm sind und dass es wirklich um ihn geht und nicht um uns.
Und vielleicht kommt er irgendwann wieder zurück und, und schaut sich um und denkt sich, Mensch, jetzt kann ich eine Führungsposition nehmen und die, da gehe ich zu bei manchen Unternehmen zurück. Auch das ist ja eigentlich Familiendenken im Sinne von, ich lasse meine Kinder ziehen, damit sie ihren Weg machen und sie werden dann wissen, was sie an Verbindung brauchen und was ihnen gut tut. Und dann ist es ein Loslassen, um stärker verbunden zu sein im Zweifel auch. Ne? Auch das ist ja Loyalität und ist vielleicht auch ein spannendes Thema, über Loyalität zu sprechen, weil ich gehe davon aus, dass die Mitarbeiter bei Ihnen auch gerne bleiben wollen in der Breite und nicht nur der Koch, über den wir jetzt gerade gesprochen haben. Beschreiben Sie mal so dieses Loyalitätsthema. Was tun Sie dafür über die Werte hinaus? Also was sind so die kulturellen Anker im Jahr, um es auch ein bisschen zu fördern, dass man diese Gemeinschaft hat? Und Teil 2 meiner Frage, was machen Sie mit den Kunden dann umgekehrt auch im Sinne von Loyalität über diese Herzlichkeit und diese Verbindung in dem Moment, wo Sie da sind, hinaus?
Also ich würde fast sagen, da gibt es sehr große Parallelen zwischen den Kolleginnen und Kollegen und den Kunden. Also letztendlich geht es bei beiden um eine Zufriedenheit. Also bei den Kolleginnen und Kollegen fände ich es noch schöner, wenn die glücklich wären bei uns, aber das ist natürlich sehr hoch gesprochen, aber oder auch bei den Gästen. Es ist eine Zufriedenheit, dann gibt es eine Verbundenheit mit uns und eine Identifikation, würde ich sagen, auch mit den Werten, mit dem Haus. Und das kann auch die Gäste bei uns haben. Und bei den Kolleginnen und Kollegen steht und fällt es mit der Führungskraft oder mit der Führung an sich. Weil dadurch entsteht Beziehung, entsteht Verbindung, entsteht Zufriedenheit und konkret bedeutet es eben auch Weiterentwicklung, also konkrete Trainings, Coachings, Teamentwicklungen, sowas zu fördern oder auch klassische Events, also eine Weihnachtsfeier oder ein Sommerfest oder einfach mal ein kleines Team-Event in der Abteilung, solche Dinge zu machen und eben täglich in der Verbindung zu sein. Wir kennen eben jeden unserer 165 Kolleginnen und Kollegen mit Namen, was uns auch sehr wichtig ist und was sie auch bewegt. Und vielleicht nochmal ein ganz kurzer Schwenk zu dem davor, dann kann es eben auch sein, dass jemand geht und eine Erfahrung außerhalb des europäischen Hofs macht und dann wieder zurückkommt. Dann aber mit offenen Armen auch wieder empfangen wird, weil er auch mit Liebe sozusagen losgelassen wurde. Und dann ist das eben auch möglich. Und bei unseren Gästen ist das sehr ähnlich. Also die wollen natürlich in einem Fünf-Sterne-Hotel, bei Ihnen wahrscheinlich bei der Lufthansa auch, eine super Leistung haben. Also die müssen eine hohe Zufriedenheit haben mit dem Produkt. Das ist selbstverständlich. Und bei uns ist es speziell dann noch eine wirklich herausragende Dienstleistung. Also wirklich ein sehr herzlicher, zugewandter, aufmerksamer Service, der sich auch Zeit nehmen kann. Wir haben bei 165 Mitarbeitenden 122 Zimmer. Wenn Sie in ein Budgethotel gehen, da haben Sie 350 Zimmer und 13 festangestellte Mitarbeitende. Also da sehen Sie, wie viel Raum auch unsere Kolleginnen und Kollegen haben, wirklich sich Zeit zu nehmen, um mit den Gästen zu sprechen und deren Wünsche aufzunehmen. Also und wenn diese Zufriedenheit da ist, dann geht es eben auch da um Verbindung. Und das schaffen wir dadurch, dass wir eben viele Kolleginnen und Kollegen haben, die seit Jahrzehnten da sind und den Gast auch wiedererkennen. Das schaffen wir auch, indem wir unsere Familie mit ins Produkt integrieren. Also wir sind Teil des Produktes. Also da laufen eben meine Eltern die ganze Zeit rum und ich laufe da die ganze Zeit rum und wir helfen und wir sind Teil des Produktes, was es auch sehr persönlich macht dann dadurch. Und schließlich identifizieren sich dann auch unsere Gäste mit unserem Haus, weil die sagen, Mensch, das ist sowas Besonderes und das ist wirklich eine sehr spezielle Erfahrung, die ich da machen kann. Und dann kommen die auch wieder. Und für uns ist es natürlich das Schönste, wenn wir loyale Kolleginnen und Kollegen haben und loyale Gäste, die auch immer wieder kommen.
Sie sind ein Inkubator der Verbundenheit. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sowohl bei Ihren Mitarbeitern als auch bei den Gästen das etwas ist, was Sie vorher so gar nicht erlebt haben, ne? Also auch nicht in der Familie, also nicht in Ihrer Ursprungsfamilie, nicht im Arbeitsverhältnis, nicht vielleicht noch nicht mal im Freundeskreis. Und dass das auch deswegen natürlich einmalige Erfahrungen sind, die dann noch tiefer eindringen, ne? Das ist natürlich total fantastisch und das bedeutet auch, dass Sie nicht über Werte sprechen, sondern dass sie das halt vorleben, ne? Und nur dann kann es natürlich auch gelingen.
Ja, also ich habe letztens einen Artikel eines Neurowissenschaftlers gelesen, der eben auch sagte, dass Werte über gelebte Beziehungen erfahrbar werden. Und die werden dadurch erfahrbar, dass man das wirklich vorlebt, was man sagt. Und dadurch berührt man Menschen unfassbar. Und es sind eben ganz häufig auch ganz kleine Gesten, dass man einfach nur, wenn jemand in einer schwierigen Situation ist, wir haben beispielsweise ungefähr 25% Patiententouristen bei uns, die aus der ganzen Welt hierher kommen, weil die Universitätskliniken in Heidelberg so einen unfassbar guten Ruf haben und den auch rechtfertigen. Und da sind eben Menschen bei uns im Haus, die in zutiefst schwierigen existenziellen Situationen zum Teil sind. Und dass man dann einfach jemanden, der in der Halle sitzt und gerade eine schwerste Diagnose bekommen hat, der aber auch reden will, dass man sich dann hinsetzt und einfach nur den in den Arm nimmt oder einfach nur die Hand hält oder einfach Dinge anbietet, um ihm zu helfen. Es muss gar nichts Großes sein. Und das spüren die Menschen, die bei uns im Haus sind, dass hier sehr viel Liebe im Haus ist. Und das ist tatsächlich etwas, was in Zeiten, in VUCA-Zeiten, wenn ich es so sagen will, hohe Komplexität, hohe Ambiguität, hohe Dynamik, hohe Digitalisierung überall, sind wir ein analoger Ort der Verbindung, wie Sie es gerade schön gemacht gesagt haben. Jetzt übernehme ich gerne den Inkubator.
Ja.
Aber etwas, was gut ist für die Seele.
Ganz genau.
Und das Schöne ist ja, das sage ich immer meinen Kolleginnen und Kollegen, dass je mehr sie geben, desto mehr kriegen sie zurück. Und das eigentliche, der eigentliche Effekt von Glück ist ja, anderen etwas Gutes zu tun. Und wir sind in einer Branche tätig, in der wir den ganzen Tag versuchen, Menschen etwas Gutes zu tun. Und ihnen einfach zuzuhören, sie zu sehen, da zu sein, ihre Wünsche verstehen zu wollen. Und ja, viele kennen das nicht aus ihrem Ursprungssystem oder aus der Welt da draußen, in Anführungszeichen. Und deswegen genießen sie es umso mehr, dass es sowas noch gibt. Es ist häufig sowas, was unsere Gäste uns sagen, dass es sowas noch gibt. Ja, toll. Ein Ort, an dem Menschen zuhören und da sind und sich kümmern und die Zeit auch haben, sich zu kümmern.
Und das ist auch dieses Thema, wie haben sich die Bedürfnisse von Gästen verändert im Lauf der Zeit. Ne? Wir hatten ja vorhin schon die Krise, diesen Abstand zu, wie war es vor Corona, nicht mehr so wie heute, also auch da zurück zu der Zeit vorher ist definitiv die falsche Richtung. Dann die Zeit mit ganz wenig Kontakt, wo man sich auch dann gefreut hat, als alles wieder aufging, als man wieder reisen durfte, Menschen sehen durfte, Nähe spüren konnte. Wenn Sie jetzt mal so draufschauen und wirklich mal so das ganz große Bild machen von Gästebedürfnissen, Ist das der Kern dessen, was jetzt neu das Bedürfnis ist, was Sie so wahrnehmen? Nähe, Beziehungspflege, Zuhören und Zeit, weil Zeit ist ja eigentlich die neue Währung anstelle von Geld oftmals. Mhm. Oder sind es noch ganz andere Dinge, die wir noch gar nicht jetzt hier eruiert haben, die eben auch noch wichtig sind darüber hinaus?
Das zählt bestimmt mit dazu. Ich würde auch sagen, es gibt schon einen Unterschied in den Bedürfnissen vor Corona und nach Corona. Das eine sind stärkere Sicherheitsbedürfnisse nochmal. Also wirklich die Frage auch nach Desinfektionsmöglichkeiten. Wie sauber sind die Zimmer? Wie sicher sind die Zimmer? Und überhaupt der ganze Kontext in dem Hotel. Ist auch der Wunsch nach mehr Flexibilität in der Buchungsstrecke. Also dass man kurzfristiger stornieren kann, umbuchen kann. Wir haben direkt nach Corona einen unglaublichen Run gehabt der erdgebundenen Reisenden, also die mit dem Auto gefahren sind, sage ich mal, in die Städte, also noch eine Verunsicherung. Jetzt diesen Sommer haben wir schon gemerkt, da hat sich das auch schon wieder geändert. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit ist wichtiger geworden. Nochmal ein Push auch durch Corona, weil ich glaube, Menschen haben auch gemerkt, wie verletzbar und verwundbar wir sind und wie auch die Ökosysteme zusammenhängen. Und deswegen ist da auch der Wunsch nach nachhaltigem Reisen schon da. Die Frage ist noch, wie stark das auch bezahlt wird dann am Ende tatsächlich. Aber die grundsätzliche Haltung ist da, wenn ich zwei Angebote habe und eines ist nachhaltig und das andere nicht, dann wird schon das Nachhaltige genommen, würde ich schon sagen. Und ja, der Begriff des Luxus hat sich auch ein bisschen verändert. Also es geht weniger um schieren Konsum und dieses mehr, mehr, mehr und Protz, sondern es geht auch um Luxus ist Zeit, Luxus ist Sicherheit, Luxus ist Sauberkeit, Luxus ist Analogie in Teilen auch. Und da geht es um Werte und um Sinn. Ja? Also es geht weniger um den Besitzluxus, sondern eher um Erlebnisluxus und jetzt schon eben auch ein Thema Sinn und Werteluxus. Ja.
Auch das Gefühl, ne, letzten Endes, ne? Mhm. Also welches Gefühl kann ich vermitteln? Also wir diskutieren natürlich auch sehr, was bedeutet es, eine Premium-Airline zu sein? Was ist Premium eigentlich? Wie hat sich der Begriff Premium verändert? Welche Bedürfnisse sind damit verbunden? Und was bei uns dann oft ein Thema ist auch, und da ist jetzt die Airline-Branche vielleicht auch nochmal speziell, also wie viele Ancillaries sollen wir verkaufen und anbieten, auch im Sinne von, ne, der Gast möchte nochmal sein Erlebnis, seine Flugreise individualisieren mit diesen Angeboten. Mhm. Und wie viel muss aber eigentlich im eigentlichen Flugpreis inkludiert sein? Und man guckt dann eigentlich immer ganz gerne auf die Hotelbranche, weil man sagt, naja, wieso? Man bucht ein Hotelzimmer, aber alles andere muss doch bezahlt werden. Also ne, das Abendessen, irgendein extra Service, wenn ich mir einen Drink bestelle, eine Massage, was auch immer. Ne? Mhm. Wie handhaben Sie das? Also dieses Thema all included und dafür müssen Sie extra bezahlen.
Sehr interessant. Wir gucken ja immer auf Sie.
Wir
schauen immer auf die Airline. Ja, wir gucken immer auf die Airline-Industrie und gucken, was machen die mit Yield-Management-Systemen und sehen Sie, das machen die so und so. Also es ist eine ganz wichtige Frage, die fragen, was gehört eigentlich in den Zimmerpreis rein und wie ist eigentlich dann auch das Pricing? Ich habe letztens eine Umfrage von HRS, also diesem Buchungsportal, Geschäftsreisenden vor allem, Buchungsportal, bei deren Kunden gelesen, ja, was wünschen Sie sich, was inkludiert ist? Die Antwort war überschaubar, nämlich alles wollen wir haben. Ist ja klar.
Ganz genau.
Nachvollziehbar. Und ist ja nachvollziehbar. Am besten auch noch zu einer unter 100-Euro-Rate. Also ich glaube, wir müssen eben sowohl Sie als Airline, aber auch wir in der Hospitality-Industrie, in der Hotelindustrie einfach auch kalkulieren. Und es muss ja auch bezahlbar sein. Wir müssen unseren Kolleginnen und Kollegen angemessene Löhne bezahlen. Wir haben enorme Energiekosten. Und hier geht es nicht um Gewinnmaximierung, sondern einfach um unser Unternehmen zu erhalten. Und deswegen bin ich ein klarer Verfechter, dass wir in den Hotel-Übernachtungspreis all das reinmachen, was damit essentiell zu tun hat. Das heißt, ein schönes, sauberes, komfortables Zimmer mit allem, was da drin ist, ein Fernseher und. Ein gut ausgestattetes Badezimmer mit Bade-Amenities und einem Bademantel, das gehört auch dazu. Bei uns noch speziell eine Flasche Wasser und ein kleiner Begrüßungsgruß. Das WLAN ist für mich jetzt auch schon so essentiell, dass ich das nicht mehr separat in Rechnung stellen würde. und der Zugang zu den Facilities, also zur Halle, Bar, Restaurant, allerdings natürlich nur der Zugang und zum Spa und zum Fitnessbereich und bei uns speziell noch eine Blume im Zimmer und im Bad, das gehört dazu. Alles andere, Parken, Minibar, Restaurantbesuch, Frühstück auch, ist ein sehr individuelles, eine Leistung. Und wenn ich das alles mit reinpacke, dann ist der Preis des Zimmers so hoch, dass ich gar keine Nachfrage mehr habe. Und ich habe Gäste, die wollen nicht unbedingt ein riesiges Frühstück am Morgen haben. Es gibt Gäste, die wollen auch nicht parken, weil die gar nicht mit dem Auto anreisen. Und wenn ich das alles kalkulatorisch mit integriere, bin ich überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das haben unsere Gäste auch verstanden. Es gibt immer mal wieder so ein paar Punkte, beispielsweise Parken ist sowas. Da gibt es Hotels, die integrieren das Parken und es gibt Gäste, die Hotels, die integrieren das nicht. Die, die eine eigene Tiefgarage haben, integrieren es natürlich, weil sie sagen, das kann ich irgendwie überschlagen. Die, die keine haben und in die öffentliche müssen, müssen es ja bezahlen, deswegen können sie es nicht integrieren. Aber wir versuchen das sehr klar abzugrenzen und das den Gästen auch zu kommunizieren. Und dann sprechen wir mit denen und die meisten Gäste verstehen das auch, muss ich sagen.
Und wahrscheinlich ist auch das Wichtige, dass es kein aufdringliches Angebot ist, sondern dass man weiß, was vorhanden ist, dass es schön aufbereitet ist und dass der Gast dann, wenn er es sich wünscht, angeboten bekommt, aber eben auch nicht überflutet wird von Angeboten, Ideen, Gedanken, wo man noch was ausgeben könnte. Wie stark sind Sie mit dem Thema Marketing und, sag ich mal, zusätzlichen Services dann auch am Gast nochmal aktiv?
Ja, also wir versuchen, die Gäste tatsächlich nicht zu bedrängen. Das ist auch so ein Grundsatz und Wert bei uns. Wir lassen Menschen frei, auch frei, was sie haben wollen oder nicht. Und deswegen machen wir auch kein klassisches Marketing, weder auf unseren Social-Media-Kanälen, noch über unsere Website, noch über unsere Newsletter. Also wir vermarkten kaum Special-Angebote oder sowas, sondern erzählen Geschichten. Übrigens, Werte werden auch über Geschichten transportiert. Und Sie haben es vorhin so schön gesagt, welches Gefühl bleibt. Also wir sehnen uns ja nicht nach Orten zurück, sondern nach den Gefühlen, die diese Orte in uns auslösen. Ja. Ja. Und wir wollen einfach ein gutes Gefühl hier auslösen. Und das bedeutet Geborgenheit, das bedeutet Freiheit, das bedeutet Individualität. Und deswegen spammen wir nicht jeden voll mit noch dem nächsten Wellnessaufenthalt, der nächsten Massage, dem nächsten. Aber vielleicht müssten wir das, damit wir ökonomisch erfolgreicher sind. Aber es widerspricht unserem Ansatz. Und deswegen sind wir eher Verfechter, das, was wir transportieren wollen, über Geschichten zu transportieren. Über Erzählungen. Und das, glaube ich, ist etwas, was jetzt in dieser neuen Zeit, in der wir leben, immer wichtiger wird. Also es geht weniger um Vorgeben, eher um Vorleben. Es geht weniger um Zählen, sondern eher um Erzählen. Und das versuchen wir zu leben in unserem Haus und in dem Sinne unsere Gäste nicht zu bedrängen mit Angeboten.
Dann wird's auch total authentisch. Ich finde das immer so interessant, wenn das nicht kohärent ist, also das, was man sozusagen vermitteln will und was man aber am Ende vermittelt, dann bleibt so eine Irritation zurück. Ne? Man kann es gar nicht so richtig greifen und so wird aber ein Schuh draus. Ne? Also wenn Sie sagen, es geht ja in erster Linie darum, ein gutes Gefühl zu vermitteln, passt natürlich aggressives Marketing absolut gar nicht dazu. Ne? Ja, das ist ja klar. Ich schaue auf die Uhr. Die Zeit verfliegt mit Ihnen, liebe Frau von Kretschmann. Es ist fantastisch. Ich würde gerne noch ein letztes Kapitel anschneiden, und zwar das Thema Hospitality. Das treibt uns natürlich auch um. Die Dörte hat es ja eben schon gesagt. Wann ist man denn der beste Gastgeber?
Also für uns ist der beste Gastgeber Übrigens unabhängig von, ob Sie Gastgeber sind oder ob Sie Pilot sind oder ob Sie Gärtner sind oder sowas. Ich glaube, unser Credo ist ja, wir lieben, was wir tun. Das ist unser Führungskredo. Und ich glaube, man ist immer der Beste oder die Beste in dem, was man macht, wenn man wirklich liebt, was man tut. Und deswegen glaube ich, dass wir Menschen anziehen müssen in die Hospitality-Industrie, die es wirklich lieben, andere Menschen glücklich zu machen.
Absolut.
Und dazu kommt dann noch, dass man gerne dienen muss, weil das ist einfach damit verbunden. Und wenn Sie das haben und dann auch noch gerne sozusagen ein Lächeln auf den Lippen haben und morgens das gerne machen, was Sie machen, dann sind Sie, glaube ich, ein guter Gastgeber. Und dann dazu noch zu sein, empathisch zuhören, dann haben Sie schon die besten Voraussetzungen. Und wir suchen eben bei uns auch die Kolleginnen und Kollegen eher nach der Herzensbildung und der Haltung aus und nicht nach ihren fachlichen Kompetenzen. Das ist ja dieser alte Spruch, hire for attitude, train for skills. Das ist und bleibt einfach in der Hospitality so. Also man muss auch Menschen mögen. Das gehört natürlich auch dazu, ganz essentiell. Also Sie müssen lieben, was Sie tun, Sie müssen Menschen mögen und Sie müssen gerne dienen wollen. Und wenn Sie das haben, und es gibt ganz viele Menschen, die das tun, haben Sie eigentlich den schönsten Arbeitsplatz, den Sie kriegen können. Weil dann werden Sie selber auch wieder glücklich. Da schließt sich dann der Kreis.
Die Hauptsache ist, man kann sich einlassen, ne? Und dieser Faktor Zeit, über den haben wir ja die ganze Dreiviertelstunde auch schon intensiv gesprochen, die Zeit und die Intensität, die man dem gibt und die Antwort auf das Zuhören. Ne? Ich fand auch Ihr Beispiel sehr beeindruckend. Was mache ich mit jemandem, den ich gar nicht kenne, aber der so eine Diagnose bekommen hat? Wie gehe ich damit um? Wie nehme ich das mit nach Hause? Wie kann ich auch dann mit meinen Kollegen über diese Dinge reden und es nicht wegschweigen, sondern drüber sprechen, Geschichten haben und auch wieder für sich, für die nächste Begegnung mitnehmen? Das hat mich sehr beeindruckt eben. Ja. Und ich glaube, da steckt auch so ein Stück weit diese Essenz drin. Ne? Wie können die Kollegen, die an jeder Stelle eben Zeit mit dem Gast verbringen, spüren und auch die Möglichkeit haben, lange, kurz, intensiv oder für ein extra Bitte sich auch die Zeit zu nehmen, ne? Also und nicht immer fragen zu müssen.
Und dürfen dann eben auch authentisch sein. Wissen Sie, bei uns dürfen die Menschen authentisch sein. Die kriegen jetzt keine Herzlichkeitsschulung oder Verbindungsschulung, sondern die dürfen so sein, wie sie sind und dürfen ihre Gefühle auch ausleben. Es kann durchaus mal sein, dass einem dann selber die Tränen in den Augen stehen und dass man gemeinsam mal weint. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ich glaube, das hat auch nicht zwingend nur in Familienunternehmen oder in unserem Unternehmen. Ich hatte beispielsweise am diesem Montag bin ich, darf ich sagen, mit der Deutschen Bahn gefahren. Ja? Und ich bin um 6 Uhr aufgestanden und wollte unbedingt hier einen Termin wahrnehmen und dieser Zug wird evakuiert, weil irgendwie Signalstörung oder ist mir auch egal. Auf jeden Fall war ich vollkommen frustriert natürlich, weil ich unbedingt diesen Termin wahrnehmen wollte. Und dann bin ich in diesen Zug reingegangen und ich hatte ein Erlebnis, was mich auch wieder für die Bahn eingenommen hat. Nämlich, da kam ein Schaffner oder der war gar nicht mal der Zugführer, das war einfach ein Schaffner, der vorbeigekommen ist und gefragt hat, und Tickets. Der hat gemerkt, in welcher Verzweiflung ich war. Und dann stand er da 5 Minuten neben mir und stand da nur und hat dann irgendwann gesagt, ich kann Sie verstehen, das ist wirklich eine ganz blöde Situation und ich begleite Sie jetzt die nächsten 15 Minuten dabei, wie Sie jetzt möglicherweise in welchen Zug auch reingehen müssen. Und er hat mich ganz wahrgenommen, auch in meiner Situation, hat mich gewertschätzt in meiner Verzweiflung und dadurch bin ich ganz ruhig geworden und dadurch habe ich gemerkt, Mensch, da ist jemand, der kann sich empathisch einfühlen. Am Ende hat er mir noch eine Flasche Wasser mitgegeben. Und da, wow, das macht den Unterschied. Und das kann eben jeder in jeder Branche machen. Das wissen Sie, wenn bei Ihnen der Flieger Verspätung hat oder ausfällt oder sowas, dann ist es eben so wichtig, dass das Gegenüber sich dann nicht hinter seinem Bildschirm verschanzt und gar keinen Blickkontakt aufnimmt und mich da hängen lässt, sondern einfach nur sagt, oh, ich kann Sie verstehen, das ist jetzt eine schwierige Situation. Dann kommen Sie ja sofort runter. Und das kann jeder lernen. Und man kann übrigens auch viele emotionalen Kompetenzen auch erlernen, was ganz spannend ist. Aber ich will damit nur sagen, ich glaube, egal ob Gast in der Airline, im Zug, im Hotel, in irgendeinem Laden, möchte gesehen werden und wahrgenommen werden und ein empathisches Gegenüber haben. Und dann geht alles. Und wir kompensieren ganz viel, was bei uns auch nicht gut läuft. Bei uns passieren natürlich auch Fehler. Und einer mag sein Zimmer, der andere mag sein Zimmer nicht. Dem einen ist es zu kalt, dem anderen zu warm. Kompensieren wir über diesen sehr herzlichen, empathischen, zugewandten Service. Ich würde sagen Betreuung. Und deswegen sind wir so unfassbar stolz und dankbar für unser Team. Weil dieses Team macht den gesamten Unterschied. Und die sind so wunderbar. Und das schätzen eben unsere Gäste so an unserem Hotel.
Ja, das ist ja bei uns auch so, ne? Und unsere besten Kunden, die Horn Circle Member, das ist auch das, was die uns immer signalisieren. Wenn immer was schief geht und dann ist da jemand von der Crew, also die Kollegen am Boden in den Lounges und so weiter, und verstehen es, mit diesen Kontrollverlusten umzugehen, ne? Weil nichts ist schlimmer, insbesondere für die Herren, glaube ich, diese Kontrollverluste zu erleben und da dann alleine damit zu sein. Ne? Aber das zu sehen, alleine das Bewusstsein dafür zu haben und zu vermitteln, ich sehe das und ich fühle das mit und ich bin hier bei dir und ich trage das mit dir, das schafft eine unheimliche Erleichterung.
So wie macht den riesen Unterschied und Sie müssen da nicht mal eine Lösung haben.
Nee, genau.
Sie brauchen nicht mal eine Lösung, Sie müssen nur da sein und anerkennen, was ist, mehr nicht.
Fantastisch.
Und das andere, was ich sehr schön finde und ich bin sicher, dass Ihre Kollegen das auch in meinem Herzen tragen, ist so diese Fröhlichkeit und Leichtigkeit in Hospitality, die man, glaube ich, in diesen schwierigen Zeiten oft vergisst. Ne? Wir sprechen über Lösungen und über Empathie im Sinne von etwas negatives Gefühl auszuleben zu können und damit umzugehen. Aber ich finde, es ist auch oftmals so glorreich toll, wenn man jemanden sieht, der diese Freude ausstrahlt, der auch von innen her lächelt, der auch wirklich mal einen lustigen Spruch an der richtigen Stelle hat und der das Gespür hat, wann der Spaß auch wieder da sein darf in diesen Zeiten, die eben draußen so anders sind. Ne? Und dann wird es auch ein schönes Miteinander, was eben beide Seiten abdeckt. Ne? Compassion im Englischen, also das wirklich Mitfühlende, aber auf der anderen Seite auch dieses Begleitende, Fröhliche, einen Mensch sehen, der was Positives mitgibt für den Tag. Und das finde ich in Hotels immer sehr, sehr schön, wenn man das morgens schafft, im Rahmen des Frühstücksbuffets gut aufgehoben zu sein und immer irgendwie betreut zu sein mit einem netten, und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Tag. Ich hoffe, Sie haben sich jetzt hier gut gestärkt für das, was jetzt bei Ihnen ansteht, ist so besonders. Und da muss ich auch für die ganze Industrie in dem Fünf-Sterne-Sektor nochmal ein Kompliment aussprechen. Das ist sicherlich nicht leicht, aber es ist ganz, ganz toll, das zu fühlen als Kunde.
Ja, und es ist, wissen Sie, da merken Sie auch, dass derjenige von innen strahlt, aber für uns ist auch mal das Schönste. Wissen Sie, wenn Sie jetzt bei uns einchecken und ich weiß, Sie sind 2 Nächte da und beim ersten Mal haben Sie sich einen Morgentau bestellt und mit heißer Sojamilch aus Argentinien oder so irgendwas, ja? Ich meine, und ich weiß genau, dass wenn Sie morgen kommen, dann habe ich das schon für Sie vorbereitet, wissen Sie? Und wie Sie sich dann freuen, dann freue ich mich ja, dass Sie sich so freuen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ganz wichtig ist auch, weil Sie sagen, die Fröhlichkeit, Humor ist auch so entscheidend. Und wir sind bei uns im Haus auch echte Musterbrecher. Wir machen ganz lustige Dinge, die manche auch für vollkommen verrückt erklären. Wir machen Tänzchen auf TikTok und wir machen irgendwelche Geschichten, erzählen wir aus dem Haus. Wir posten auch ganz absurde, lustige Dinge, die jeden Tag hier so passieren. Und das macht uns auch aus. Wir wollen also kein Fünf-Sterne-Hotel sein, in dem man vor Ehrfurcht erstarrt und in dem man vielleicht sogar glaubt, man sei was Besseres, weil man 5 Sterne ist, sondern genau das Gegenteil. Wir wollen ein Haus sein, in dem gelacht wird, geweint wird, getrauert wird, Spaß gehabt wird, und zwar sowohl bei den Gästen als auch bei uns. Und das steckt dann wiederum an und ist eine ganz wichtige Grundlage für dieses Energiefeld, was wir hier aufbauen, dieses Kraftfeld, an das sich alle anschließen können.
Ich habe eine letzte Frage, weil mich doch nochmal der Unterschied zwischen uns im Konzern und Ihnen als familiengeführtes Unternehmen interessiert. Wir gehen ja immer ganz gerne sehr verkopft an die Dinge ran. Und wir sprechen ja viel über Customer Experience und wir sprechen sehr viel über Customer Journeys. Also wir gucken dann pro Reiseklasse entlang, ich meine, klar, so ein Flugerlebnis besteht natürlich in der Tat aus sehr, sehr vielen Touchpoints und vielen Einzelerlebnissen, die sich dann alle so aneinanderreihen. Und an jedem Touchpoint passiert irgendwas, sind natürlich auch Zuständigkeiten, Prozesse, Produkte und so weiter. Und wir versuchen das aus verschiedensten Mindsets heraus, in denen ein Kunde sich befinden kann, jetzt zu beleuchten und eben diese Journey so gut wie möglich zu gestalten, um uns auf der einen Seite zu differenzieren, auf der anderen Seite natürlich eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen und so weiter. Haben Sie sowas schon mal gemacht?
Ja, ich glaube, auch da sind wir sehr ähnlich wie die Airline-Industrie. Also wir haben ja eine sehr ähnliche Customer-Journey. Also es geht ja von, wie werden wir erstmal gefunden, bis hin über die Buchung, dann über die Pre-Stay nennt sich das bei uns, dann der Stay bei uns im Haus und dann Post-Stay. Und dann an allen Touchpoints versuchen wir natürlich eine maximal reibungslose, maximal nutzerfreundliche Oberfläche zu bieten. Mhm, und ich glaube, das haben Sie genau das gleiche Problem.
Ja.
Und das erwarten unsere Gäste auch. Das genauso wie von Ihnen in der Lufthansa als Premium-Anbieter erwartet man, dass man sie leicht findet, dass ihre Website einfach buchbar ist, dass die Buchungsmaschine einfach ist, dass man einfach mit ihnen in Kontakt treten kann, dass man sehr individualisiert auch mit ihnen in Kontakt treten kann, weil das ist auch etwas nach Corona und auch der Megatrend Individualisierung. Gäste erwarten eben ein sehr individualisiertes, gut durchdigitalisiertes, perfekt auf sie abgestimmtes Produkt. Und zwar von der Suche, bis man auf sie kommt, bis sie ausgecheckt sind und die Post-Stay-Nachricht bekommen mit dem Fragebogen, ob sie zufrieden waren oder nicht. Und ja, wir betrachten das genauso und wir setzen uns immer in die Schuhe des Gastes, wie er es gerne hätte. Und das versuchen wir kontinuierlich zu optimieren, sowohl von der Auffindbarkeit über die Buchungsmaschine bis hin zum Aufenthalt mit allem, was er hier wahrnimmt, bis zum Checkout und der Post-Day-Nachricht. Das ist sehr, sehr ähnlich und es ist auch ganz wichtig, weil das sind die Erwartungen unserer Gäste, apropos zufriedene Gäste oder loyale Gäste. Wir versuchen ja nicht nur die Erwartungen zu erfüllen, sondern zu übertreffen.
Ja, genau.
Und Erwartungen erfüllen wir, wenn wir unser Produkt so anbieten, wie wir es versprochen haben. Und übertreffen tun wir es häufig mit der Dienstleistung. Ja? Und das häufig auch mit ganz kleinen Dingen. Ja? Und noch ein Punkt. Also ich werde häufig gefragt, dass es heißt, ja, also ihr könnt es ja in eurem kleinen Fünf-Sterne-Haus, aber wir bei Lufthansa oder wir bei der Deutschen Bahn oder wir in unserem Konzern, das soll ja gar nicht gehen. Und ich glaube, es ist nicht ganz einfach, aber es geht auch, so etwas zu implementieren. Und mein schönstes Beispiel ist da immer Microsoft. Also bevor der jetzige Vorstandsvorsitzende von Microsoft, ja ein global agierendes Unternehmen, das Unternehmen übernommen hat, war das ein relativ autoritärer, sehr hart geführter, zahlengetriebener Laden, der eine schwierige Unternehmenskultur hatte. Und der jetzige CEO hat eine wahnsinnige Transformation hinbekommen. Die Kultur hat sich vollkommen verändert und als der eingestiegen ist, hat er ein Jahr lang nur geredet mit den Menschen. Und er hat gesagt, ich bin nicht CEO, Chief Executive Officer, sondern ich bin Culture Executive Officer. Und man kann eben auch eine Kulturarbeit in einem so großen Unternehmen schaffen. Und es geht ja nicht, dass da oben einer sitzt an der Spitze und alles handelt, die ganzen 50.000 oder 100.000 oder 500.000 Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, sondern es gibt ja Führungskräfte, es gibt Unterabteilungen, es gibt Bereiche. Und in jeder Abteilung, in jedem Bereich wird diese Kultur gelebt. Und da ist jede Führungskraft und jeder Mitarbeitende und jede Mitarbeitende Teil dieser Kulturarbeit. Und das geht eben nur zusammen. Und es geht aber auch in so großen Unternehmen. Und ich glaube, es ist notwendig, weil die Welt, auf die wir zusteuern, braucht eine neue Haltung. Und die ist anders als die Haltung davor. Und das muss implementiert werden, sonst wird es schwer funktionieren, dass sich diese Unternehmen auch am Markt halten können.
Definitiv. Vielen Dank, dass Sie das nochmal jetzt auch als leuchtendes Beispiel angeführt haben. Und in der Tat, man traut sich ja gar nicht zu fragen, ne, so nach dem Motto, wie kriegt man das aus Ihrer Welt jetzt in unserer umgesetzt? Und umso schöner, dass Sie das jetzt aktiv aufgenommen haben und adressiert haben. Das nehmen wir auch sehr gerne mit. Ne, liebe Dörte.
Absolut.
Und zugleich, aber ich muss Ihnen da, jeder kann was in seiner Abteilung machen, in seinem Bereich, damit es besser wird, aber es geht nicht, ohne dass die Führung ganz oben so tickt. Das muss man einfach sagen. Sie können von unten nach oben den Kulturwandel nicht machen, wenn oben an der Spitze eine Gruppe ist oder jemand ist, der das nicht trägt. Den muss man dann überzeugen, dass er mitmacht. Aber dann geht es eben in das Unternehmen hinein an ganz vielen Stellen und jeder hat da seinen Anteil.
Toll.
Ein sehr, sehr schönes Schlusswort inhaltlich, Uta. Ich glaube, wir sind auf dem Weg zu den drei Fragen, oder?
Wir sind sowas von auf dem Weg zu unserer einzigen Rubrik, die wir hier haben tatsächlich. Und deswegen fragen wir natürlich auch Sie, liebe Frau von Kretschmann, welcher Persönlichkeit, tot oder lebendig, würden Sie gerne mal drei Fragen stellen und welche Fragen wären das?
Also Sie hatten mir ja im Vorfeld schon mal gesagt, dass ich mich darüber ein bisschen Gedanken machen soll, beziehungsweise ich habe ja den einen oder anderen Podcast von Ihnen gehört. Also ich wenn ich nur nach meinem Herzen gehen würde, was mich interessiert, dann würde ich tatsächlich am liebsten mit meinen Urgroßeltern nochmal sprechen.
Ah, okay.
Die erste Generation im Familienunternehmen.
Oh mein Gott, ja.
Und gerne mit beiden, weil die beide das Hotel gemeinsam aufgebaut haben und geführt haben. Und die drei Fragen, die ich, also ich war übrigens 13, als meine Urgroßmutter starb, aber ich habe die damals natürlich nicht mit interessanten Fragen gelöchert, sondern war da noch ein Kind. Aber wenn ich sie heute vor mir hätte, die beiden, würde ich sie als erstes fragen, wie es war in der ersten Generation 1906, dieses Unternehmen aufzubauen mit all den Krisen, die die durchgestanden haben. Weil das war ja, apropos Corona, ich habe jetzt eine Krise hinter mir, aber die hatten den Ersten Weltkrieg, die hatten die spanische Grippe, übrigens mit 50 Millionen Todesfällen, die hatten die Weltwirtschaftskrise, die hatten den Zweiten Weltkrieg und dann hatten sie den Nationalsozialismus. Und das würde mich unfassbar interessieren, wie die da durchgegangen sind und welche Resilienz dafür notwendig war, um das zu schaffen. Und zweite Frage, die mich einfach bewegt, auch vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Situation in der Welt, wie es gewesen ist, diesen Aufstieg des Faschismus und des Nationalsozialismus zu erleben. Das würde ich aus erster Hand unglaublich gerne erfahren. Und dann würde mich ja wirklich interessieren, wie Sie es fänden, wie der Europäische Hof heute ist.
Ja,
natürlich. Das würde mich unglaublich interessieren, ob Sie das gut fänden und wie Sie das fänden. Und damit würde ich gerne mit Ihnen, würde ich mich darüber austauschen.
Schön, das glaube ich. Naja, vielleicht müssen Sie doch mal irgendeine Seance machen.
Ja, genau.
Vielleicht klappt's ja.
Und ich würde einfach mal ganz, ganz dreist behaupten, mit der Menschlichkeit, die Sie an den Tag legen, bin ich ziemlich sicher, dass es Ihnen sehr gefallen würde und dass Sie wahrscheinlich sogar sehr beeindruckt wären, wie anders es heute ist und wie Sie auch diese Transformation jetzt hier gerade managen. Da bin ich eigentlich ganz, ganz sicher, dass das so wäre.
Ich würde mich sehr freuen, wenn es so wäre.
Das war ganz toll. Ganz, ganz, ganz toll, so reichhaltig. Ich glaube, wir haben wirklich so schön viele Facetten hier mit reingebracht, die auch natürlich die Kolleginnen und Kollegen der Lufthansa Group interessieren. Vielen Dank für Ihre Zeit, liebe Frau von Kretschmann.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und es war eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank.
Wundervoll. Dann sagen wir hoffentlich auf bald.
Auf bald, hoffentlich, ja.
Vielen herzlichen Dank.
Alles Gute.
Ja, Dörte, das war ja mal ein wirklich inhaltsreiches Gespräch, würde ich sagen.
Ja, und ein spannender Gesprächsbogen, ne? Also wir haben uns ja vorgenommen, über Hospitality zu sprechen und viele denken, glaube ich, einfach, da geht's jetzt nur um Service und Miteinander. Aber was sie wirklich sehr toll geschafft hat, ist den finanziellen Impact, das wirklich klassisch BWL-Denken zu verbinden mit dem, was ihr Auftrag als Gastgeber ist und dass genau der Erfolg auch daraus kommt, dass man sich dem Gast hinwendet, dass diese Hospitality im Mittelpunkt des Arbeitens steht und dass sie es ermöglicht, als moderne Enablerin, als Führungskraft mit ganz anderen Werten, genau das aus ihrem Team auch sozusagen zum Leben zu bringen, ja. Also das fand ich faszinierend, wie toll sie auch diesen Bogen gespannt hat.
Ja, und es ist praktisch alle Kontradiktionen, die man hätte finden können, konnte sie widerlegen und konnte eben diesen Bogen spannen, auch zu uns, ne? Also wir können uns auch nicht dahinter verstecken, dass wir ein großer Konzern sind, in dem vieles nicht möglich ist, sondern im Gegenteil, alles ist möglich. Und das fand ich auch sehr gut, dass sie da nochmal sehr klar Stellung bezogen hat. Ich finde, es ist ein ganz neues Paradigma zu sagen, wir stellen die Mitarbeiter an erster Stelle. Also ich glaube, das ruft ja schon bei manchen ein großes Stirnrunzeln hervor. Aber so wie sie es ausführt, macht es alles ja hundertprozentig Sinn. Ich finde es eine wundervolle, fast provokative Aussage zu sagen, wir verfolgen eine dienende Führung. Mhm. Weil das Wort dienen ja eben auch so viele, Widerstände hervorruft. Das wissen wir ja aus eigener Erfahrung. Ja, also da waren so viele Wendungen dabei und Aussagen dabei, über die ich noch sehr, sehr lange nachdenken werde. Ganz toll.
Und ich teile meine drei Takeaways sozusagen jetzt mir hier. Takeaway Nummer 1, das Thema Werte ich habe mir das Zitat aufgeschrieben, Werte werden über gelebte Beziehung sichtbar. Mhm. Und Beziehung ist nicht kurzfristig, sondern langfristig und heißt auch, dass ich mich einlasse aufeinander. Das fand ich sehr gut. Das Zweite, was ich mitnehme und was sich wieder bestätigt hat, ist das Thema, Zitat, Luxus ist Zeit, Sicherheit ist das Analoge, gibt Sinn. Ja? Also wie hat sich die Gesellschaft verändert und dass es genau dieses ist, auf das man sich konzentrieren kann, wenn man Dienstleistung anbietet. Und das Dritte, und das hast du eben schon so schön gesagt, ist dieses bester Gastgeber sein zu wollen. Wir lieben, was wir tun, habe ich aufgeschrieben. Mhm. Andere Menschen glücklich machen, gerne dienen, gerne etwas machen. Diese Empathie im Tagesgeschäft auch wirklich mit Zeit bei den Mitarbeitern möglich zu machen. Und das finde ich auch sehr spannend mitzunehmen für alle unsere Hörer. Und sie hat es ja dann auch geschafft, noch zu sagen, und das wäre vielleicht der vierte Punkt, die Digitalisierung ist perfekt darauf abgestimmt, dass das mhm. auch dann stattfinden kann, ne? Und mhm. dass es Hand in Hand geht, dieses Digitale, das Analoge und dann eben auch die Hardware, das Setup des Hotels. Und ich fand, das hat sie auch schön zusammengebracht und hat nochmal gesagt, dass auch das nicht gegensätzlich ist. Also das sind so die 3,5, 4 Takeaways für mich, die ich auch zitatmäßig jetzt in meinen Alltag mitnehme. Mhm. Und dann hoffe ich sehr, dass wir sie wieder hören und sehen.
Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass die Verbundenheit, über die wir gesprochen haben heute, ja, dass die bestehen bleibt, ne? Auch jetzt zwischen uns. Aber das glaube ich schon. Und ich hoffe, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer es genauso empfinden wie wir und das auch für sich mitnehmen. Ne? Dieses Verbundensein mit den Kollegen, mit den Gästen, mit der Führung, mit den Partnern, dass es darum geht. Und wenn uns das gelingt, das gut zu gestalten, dass dann auch der finanzielle Erfolg sich einstellt, dass das aneinander klebt sozusagen. Also ganz toll. Ich freue mich sehr und ich bin gespannt, ja, wie die Resonanz sein wird. Aber ich glaube gut.
Schreibt uns, wir sind einfach mal interessiert, was ihr mitgenommen habt, freuen uns auf Feedback und dann wünschen wir euch dann noch einen schönen Tag heute.
Genau. Alles Gute. Tschüss.